So, ich möchte bei dem Philemon-Brief auch ein paar Verse rauslesen. Vers 1. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder. Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Appia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer, und der Versammlung in deinem Haus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Vers 8. Deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir das zu gebieten, was sich geziemt, so bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, da ich nun ein solcher bin wie Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, den ich zu dir zurückgesandt habe, ihn, das ist mein Herz, den ich bei mir behalten wollte, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne dein Einverständnis wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Vers 21. Da ich deinem Gehorsam vertraue, so habe ich dir geschrieben, und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete werde geschenkt werden. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Es ist der kürzeste Brief, den der Apostel Paulus überhaupt geschrieben hat. Und es ist ein Brief, der eigentlich ein sehr, sehr persönliches Anliegen hat. Man kann sich vielleicht die Frage stellen, was soll dieser Brief überhaupt im Neuen Testament? Da wird keine Lehre entwickelt, da geht es mehr um etwas Persönliches, sagen wir mal, um das Leben untereinander und vor allem um den Umgang mit Schwierigkeiten unter Brüdern. So kann man das ja eigentlich nennen. Wie gehe ich um, wenn es mal Probleme gibt? Und zwar in der rein menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehung. Und das ist etwas, worauf mir dieser Brief eine Antwort gibt. Es ist ein persönlicher Brief, wieder hier gelb gefärbt, wie der 1. und 2. Timotheusbrief, wie der Titusbrief und eben auch der Philemonbrief, obwohl er nur halb persönlich ist. Wir haben am Anfang gelesen, dass noch einige andere angesprochen werden, besonders auch die Versammlung in deinem Haus. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum hier in dem Brief das Wort Barmherzigkeit fehlt. Denn die Versammlung braucht keine Barmherzigkeit. Wenn es um die Versammlung geht, dann brauchen wir Gnade und Friede. So wie alle persönlichen Briefe, die der Apostel Paulus geschrieben hat, da haben wir immer Gnade, Friede und Barmherzigkeit. Aber in diesem persönlichen Brief, wo ja auch die Versammlung mit angesprochen wird, da verzichtet er auf die Barmherzigkeit, denn den elendigen Zustand gibt es in Bezug auf die Versammlung nicht. Ich rede jetzt nicht von den einzelnen Gläubigen, die zur Versammlung gehören. Gucken wir uns das kurz an. Besonderheiten des Briefes ist natürlich die Sklaverei, ganz klar. Wir würden vielleicht erwarten, dass der Apostel Paulus dem Philemon sagt: Pass mal auf, mein lieber Philemon, wir sind jetzt alles Christen und das mit der Sklaverei kannst du mal vergessen. Ja, denn das ist eine Folge von dem Sündenfall, da haben wir auch nichts mehr mit zu tun. Aber ich sage noch einmal, das Evangelium fordert keine sozialen Veränderungen. Das Evangelium fordert, dass Herzen sich für Gott entscheiden. Ob nachher eine soziale Veränderung passiert oder nicht, das ist dann eine völlig andere Frage, was eben in der Gnade Gottes liegt. Aber es ist völlig klar, es gab damals dieses Verhältnis Sklave und Herr, sicherlich nicht von Gott gewollt. Und es gab auch am Anfang viele, viele Gläubige oder viele Sklaven, die Christen geworden sind, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und da blieb dieses Verhältnis bestehen. Und jetzt geht das Wort Gottes so weit, dass es dann eben sagt, ihr sollt jetzt nicht eure sozialen Umstände ändern, aber ihr sollt in eurer Lebenssituation ein echtes Zeugnis für Gott sein, damit eure Herren auch zum Glauben kommen. Und das war schon eine harte ich sage mal, eine harte Forderung, die dort auf den Schultern der Sklaven ruhte. Das war sicherlich nicht einfach. Und vielleicht auch gerade dann nicht, wenn man einen Chef hat, der vielleicht selbst gegen das Christentum gewesen ist, der einen dann vielleicht noch mehr drangsalierte, dann galt trotzdem noch dieses gleiche Wort. Das ist schon eine ernste Situation. Vielleicht haben wir sowas auch heutzutage mal am Arbeitsplatz oder Schüler in der Schule, dass sie nicht nur von Mitschülern geärgert werden, weil sie Christen sind, dass sie vielleicht sogar von ihrem Lehrer bloßgestellt werden. Dann gilt trotzdem das Gleiche, dass man ein Zeugnis sein muss, auch wenn es noch so schwer fällt. Aus eigener Kraft können wir das sowieso nicht und wir haben die Gewissheit, dass Gott uns die Kraft dafür geben wird. Ich weiß auch, dass man das einfach aussprechen kann, wenn man nicht in so einer augenblicklichen Situation ist. Trotzdem ist das das, was eben auch das Wort Gottes sagt. Es gibt noch ein Wortspiel in diesem Brief, unnütz nütz. Ja, zweimal gebraucht Paulus dieses Wort im Blick auf Onesimus. Onesimus heißt nämlich eigentlich nützlich. Und trotzdem hat er am Anfang seinem Namen keine Ehre gemacht. Da war er nämlich noch ungläubig, hat noch Sachen geklaut, war völlig unnütz. Und dann benutzt nachher der Apostel Paulus, wir sehen das noch, dieses Wortspiel, nützlich, unnütz oder umgekehrt, um eben auch da zu dem Herzen von diesem Philemon zu sprechen. Und in Vers 20 wendet er sich direkt an Philemon, wenn er sagt, ich möchte gerne Nutzen an dir haben, da sagt er sozusagen fast, ich möchte gerne den Onesimus an dir haben. Es ist eben ein Wortspiel, was wahrscheinlich dieser Philemon sehr gut verstanden hat. Wir wissen ja nicht, wie das Ganze ausging. Wir können es nur vermuten. So, Paulus schrieb diesen Brief. Der Empfänger war nicht eine Versammlung, sondern eine Einzelperson, Philemon, obgleich die Versammlung von dem Brief erfuhr. So, Philemon wird nur in diesem Brief erwähnt, sonst nirgends. Er war ein gläubiger Christ und ein geschätzter Bekannter des Apostel Paulus. Vielleicht kam er sogar durch ihn zum Glauben. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Ich dachte natürlich dabei an die Stelle aus Vers 19 am Ende, dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Vielleicht, weil er durch den Apostel zum Glauben gekommen ist. Er wohnte in Kolosse, das geht auch daraus hervor, dass eben Archippus und so weiter neben der Schwester und der ganzen Versammlung noch mit angesprochen wird, auch in Kolosser 4, Vers 16 erwähnt wird. Und der Brief wurde ungefähr 62 nach Christus geschrieben, also parallel zum Kolosserbrief. Und Tychikus, der den Brief überbracht hatte, hatte auch den Kolosserbrief mit überbracht. Das heißt, Kolosserbrief und Philemon wurden gleichzeitig geschrieben und gleichzeitig übersendet. Es sind völlig verschiedene Briefe. Wir interessieren uns jetzt nur noch ein klein wenig für den Philemonbrief. Die zweite Hauptperson ist Onesimus. Onesimus war ein Sklave des Philemons und ist von ihm abgehauen, als er noch ungläubig war. Und er hat wahrscheinlich etwas gestohlen, etwas mitgehen lassen, hat vielleicht betrügerisch gehandelt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er was gemacht hat. Denn der Apostel Paulus sagt, wenn er dir etwas schuldig ist, dann rechne es mir an. Das heißt, der Apostel Paulus wusste ganz klar, was dieser Philemon gemacht hat, dieser Onesimus gemacht hat. Der Philemon wusste es auch und er brauchte es hier nicht öffentlich zu machen. Wir müssen nicht alles öffentlich machen, was wir vielleicht über andere wissen. Und wir müssen auch nicht Sachen öffentlich machen, die vielleicht geklärt werden können. Das blieb alles in einem kleinen Kreis. Dieser Brief ging zwar auch an die Versammlung, aber sie erfuhr nicht genau, was dieser Onesimus gemacht hatte. Jedenfalls ist der Onesimus abgehauen, kam irgendwie in Berührung mit dem Apostel Paulus, der noch im Gefängnis war, hat dort das Evangelium gehört und ist da zum Glauben gekommen. Und dann muss er dem Apostel, der muss sofort, kurze Zeit später, dem Apostel Paulus ein Helfer gewesen sein. Vielleicht sogar ein geistlicher Mitarbeit. Sodass der Apostel Paulus sagen könnte, Mensch, an diesem Onesimus habe ich echt Nutzen. Und das Beste wäre, der ist jetzt die ganze Zeit bei mir und hilft mir meine Arbeit. Aber, sagt der Apostel Paulus, das möchte ich nicht tun, bevor nicht die Sache mit Philemon geklärt ist. Ich war der Apostel Paulus wollte nicht, dass es irgendwie zu Streit unter Brüdern kommt. Und deswegen, und dazu dient dieser Brief, sollte das Verhältnis zwischen Onesimus und Philemon in Ordnung gebracht werden. Und das ist eine ganz, ganz heikle Geschichte. Das werden wir gleich sehen. Das war nicht einfach, diesen Punkt in Ordnung zu bringen. Denn es gab Gesetze, es gab Regeln. Ihr müsst euch mal die Situation vorstellen, als dieser Onesimus zurückgeschickt worden ist. Und er ist freiwillig zurückgegangen, hätte man nicht zwingen können. Paulus hätte ihn sogar auf der Ebene des Gesetzes überhaupt nicht zurückschicken dürfen. Er tat das auf der Ebene der Freiheit, der Gnade. Damit es ja nicht zum Streit zwischen ihm und Philemon oder wie auch immer kommt. Und dann kommt dieser Onesimus zurück. Und dann kommt er dort in die Versammlung. Und dann müssen ihn alle in der Versammlung als Bruder aufnehmen. Er ist ja Christ. Und sein Herr Philemon, der sieht plötzlich seinen entlaufenen Sklaven, der vielleicht noch Sachen gestohlen hat. Was für eine prekäre Situation. Und hier sehen wir in diesem Brief, wie damit umgegangen wird und wie gnädig hier überhaupt gehandelt wird. Ich denke, wir gehen direkt zur Inhaltsübersicht und gucken uns diesen Brief kurz an. Einmalig ist der Beginn. Paulus nennt sich ein Gefangener. Das macht er in anderen Briefen auch, das ist nichts Besonderes. Aber er nennt sich ein Gefangener Christi Jesu. Er sagt nicht ein Gefangener der Römer. Er sagt nicht ein Gefangener in Rom. Er sagt ein Gefangener Christi Jesu. Er sagt sozusagen, ich bin dort gefangen um meinen Dienst für Jesus Christus willen. Der Mann ist mit seiner Situation zufrieden. So beginnt er diesen Brief. Er beginnt diesen Brief und sagt, ich bin hier im Gefängnis. Ich bin zufrieden damit, weil ich dort bin wegen meines Dienstes für Gott. So fängt der Apostel Paulus diesen Brief an. Und dann erwähnt er seine Mitstreiter. Und ich komme jetzt zu dem zweiten, zu Timotheus. Lies dir mal durch, was Timotheus für ein Glaubensmann gewesen ist. Was der eigentlich, ich sag mal, für geistliche Auszeichnungen hatte. Welche von diesen beschreibt denn Paulus? Eine einzige. Und Timotheus, der Bruder. Einzige Kennzeichen. Hier sieht man, der Brief fängt völlig an als alle anderen Briefe. Der Apostel Paulus spricht dir nicht davon, dass er Apostel ist. Der zeigt dir nicht die geistlichen Qualitäten dieses Timotheus. Sondern er macht, ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder. Und der Bruder ist eine der schönsten Anreden, die es überhaupt gibt. Weißt du, was der große Unterschied ist zwischen dem Namen Bruder und zwischen dem Namen Christen? Den Namen Bruder gab der Herr Jesus den Gläubigen selbst. Den Namen Christen erhielten sie in der Apostelgeschichte von den drumherum Wohnenden, die diese Leute Christen nannten. Das heißt also, dieser Name Bruder ist ein Name, den der Herr Jesus den Gläubigen im Johannesevangelium selbst gegeben hat. Dass er uns als seine Brüder bezeichnet. Und da gibt es keinen Unterschied, ob Bruder oder Schwester. Man merkt das anschließend bei Appia. Auch da könnte man viel erwähnen. Nein, Appia, der Schwester. Also das ist das, worauf hier die Betonung Wert gelegt wird. Dass wir, die kommen aus völlig verschiedenen Nationen, die Leute. Die haben eine völlig verschiedene soziale Stellung. Die haben völlig verschiedene Dinge erlebt. Aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind herausgerissen worden aus der Sünde durch die Gnade Gottes und damit sind sie alle Brüder voneinander. Das heißt, sie sind eins gemacht in Christo. Noch einmal, nicht was die sozialen Positionen betrifft, die wurden nicht aufgelöst. Aber in Christus sind sie alle eins. Und genauso beginnt hier diese herrliche Anrede in diesem Brief. Timotheus, der Bruder, Appia, die Schwester. Der Apostel verzichtet auf alles, was irgendwie zu Ruhm führt. Lediglich bei Philemon, da sagt er dem Geliebten und unserem Mitarbeiter. Archippus, unserem Mitkämpfer und der Versammlung in deinem Haus, Gnade euch und Friede, also der Friede Gottes, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann kommen wir zu den nächsten 3, 4 Versen, Vers 4 bis 7. Da geht es nur um Philemon. Ich danke meinem Gott alle Zeit. Ich danke meinem Gott, indem ich dich alle Zeit erwähne in meinen Gebeten. Du, der Apostel Paulus, der hatte nicht nur Grund zum Danken. Diesmal den Philipperbrief. Der war den Tränen nahe. Der hat geweint, weil andere abgeirrt sind von dem Weg der Wahrheit. Und trotzdem kann er hier sagen, ich habe Grund zu danken. Warum? Ich habe Grund zu danken, weil ich deine Liebe sehe. Im Kolosserbrief sagt der Apostel Paulus von einem, dass er ein ganz fleißiger Mitarbeiter gewesen sei, ein Mitkämpfer Gottes. Was hat der Mann Großes getan? Liest du am Ende im Kolosserbrief. Er hat gebetet. Er hat die Gläubigen auf einem betenden Herzen getragen. Wir meinen vielleicht immer, da müssen gewaltige Dinge passieren, dass Gott uns als seine tollen Mitarbeiter bezeichnen kann. Das war ein Mann, der hatte ein Gebetsleben. Und deswegen konnte der Apostel Paulus ihn als Mitkämpfer, als treuen Mitkämpfer bezeichnen. Und hier hast du diesen Philemon. Und er dankte Gott ja für die Liebe, die von diesem Philemon ausgeflossen ist. Da ich höre von deiner Liebe, ich sage mal, das ist das Verhältnis zu den Gläubigen und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus hast. Und jetzt guck mal, er beginnt hier und beschreibt zuerst die Liebe des Philemon und dann den Glauben. Hast du in keinem anderen Brief. Es wird immer zuerst der Glaube erwähnt und dann die Liebe. Denn der Glaube ist doch die Grundlage. Ohne meinen Glauben zu Gott kann ich ja keine Liebe zu den Mitgeschwistern praktizieren. Die wäre vollkommen leer. Hier macht er es umgekehrt. Er erwähnt zuerst die Liebe, dann den Glauben. Aber dann nimmt er zuerst Bezug auf den Glauben. Interessant, was er hier für eine Reihenfolge anführt. Wenn ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und die Liebe, du zu allen Heiligen hast. Also zuerst wird die Liebe, die praktische Liebe des Philemon beschrieben. Danach wird sein Glaube erwähnt an Gott. Und dann wird noch einmal erwähnt, dass diese Liebe sozusagen sich horizontal bewegt zu allen Heiligen. Das ist auch schön, oder? Nicht nur zu denen, was ich eben schon sagte, die dem Philemon sympathisch waren, sondern wirklich zu allen Heiligen dort. Mein lieber Philemon, dann auch zu Onesimus. Der ist nämlich ebenfalls Christ geworden. Das ist nämlich jetzt ein Bruder. Das ist genauso ein Heiliger wie du auch. Abgesondert für Gott. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, das in uns ist, gegen Christus. Was bedeutet Gemeinschaft? Ich will einmal sagen, Gott findet Freude daran, dir um ihr was zu schenken. Aber dann erwartet Gott, dass das, was Gott uns schenkt, dass wir das mit den anderen teilen. Das ist eigentlich Gemeinschaft. Ja, Gott schenkt mir das und das, was Gott mir schenkt, das teile ich mit den anderen Brüdern und Schwestern. Dann haben wir ein gemeinsames Teil. Das Größte, was Gott uns geschenkt hat, ist sein Sohn. Und wenn wir ihn sozusagen teilen, das heißt, wenn das unser Leben, unser Thema ist, dann haben wir Gemeinschaft, ein gemeinsames Teil miteinander. Denn das zeigt uns ja auch dann der nächste Vers, Vers 7. Denn ich hatte große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Der Jesus hat dem Philemon was geschenkt, etwas von seiner Liebe. Und diese Liebe, die hat Philemon ausfließen lassen zu den anderen Gläubigen dort. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, das hat mein Herz getröstet und gestärkt. Da habe ich drüber Gemeinschaft mit dir gehabt. Also wenn er in Vers 6 sagt, dass die Gemeinschaft des Philemon so, dass Gemeinschaft so wichtig ist, dann zeigt er in Vers 8, was Gemeinschaft ist. Eben ein gemeinsames Teil. Und hier ist dieses gemeinsame Teil die Liebe zu den Heiligen. Denn ich hatte große Freude und großen Trost durch deine Liebe. Das hat den Apostel Paulus im Gefängnis erfreut, dass dort dieser Philemon gewesen ist und getröstet, dass dort dieser Philemon gewesen ist, der eine solche Liebe zu den Heiligen hat. Da hatte Paulus ein gemeinsames Teil mit ihm dran. Und ich sage noch einmal, das ist Gemeinschaft. Und dann geht es weiter, die Verse 8 bis 21. dann tritt er jetzt für Onesimus ein. Er sagt, Philemon, ich könnte dir eigentlich gebieten, ich bin Apostel, dass du das und das tun musst. Nun, dass er Apostel ist, schreibt er hier natürlich nicht. Aber er sagt, ich könnte es dir gebieten. Das sagt er in Vers 8. Aber ich möchte dich vielmehr um der Liebe willen bitten. Nicht wahr? Es gibt zwei Möglichkeiten, Gehorsam zu bekommen. Ich kann Gehorsam von jemandem bekommen aufgrund von Autorität, indem ich sage, das muss so sein, Punkt aus, fertig. Dann kriege ich vielleicht Gehorsam, aber aus einem kalten Herzen heraus. Ich kann aber auch an seine Liebe appellieren, kann ihm die Liebe Gottes vorstellen. Und dann wird er vielleicht derjenige auch etwas machen, was er tun muss. Aber dann kommt es aus einem Herzen der Liebe heraus. Ich weiß, sag mal, das Ergebnis in der Summe ist vielleicht das gleiche. Aber der Herzenszustand ist völlig anders, aus dem heraus etwas passiert. Und darum sagt der Apostel Paulus hier in Vers 8 und 9, ich könnte es dir gebieten, aber ich will lieber an dein Herz voller Liebe appellieren. Dann erwähnt er sich noch einmal und sagt, guck mal bitte, Philemon, ich bin ein solcher wie Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Guck mal, Philemon, ich bin gerade mal 50 Jahre alt, sagt er hier, und ich bin trotzdem schon der Alte. Der Dienst für den Herrn, der hat mich innerlich aufgezehrt. Die ganzen Sorgen, die ich habe, die Sorge um die Versammlungen, die Sorge um die einzelnen Gläubigen, das ganze Gebetsleben, was ich führen musste, das hat mich viel mehr altern lassen, als ich eigentlich alt bin. Ich, Paulus der Alte, der vielleicht nur noch wenige Monate oder Jahre zu leben habe. Paulus, ich schreibe dir diesen Brief und ich bin auch noch ein Gefangener für den Herrn Jesus. So stellt er sich jetzt hier vor. Nicht ich, der Apostel, sondern es sind herrliche Worte, die man hier findet, auch wenn ich es nur darüber rennen kann. Ja, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, ich sage mal in der Gefangenschaft, Onesimus. Und jetzt erst kommt der Name. Der Apostel Paulus, der fängt nicht sofort an, hör mal Philemon, ich muss dir ja irgendwas über Onesimus sagen. Sondern in aller Ruhe entwickelt er hier dieses Thema. Um ja irgendwie diesen Philemon nicht schon von Anfang an zu kränken, wenn er sofort den Namen Onesimus liest. Sondern zeigt er ihm erstmal, hör mal, Philemon, guck dir mal an, wer ich bin. Und ich habe so viel Grund, dich wegen deiner Liebe zu loben. Und jetzt ist einer von dir zu mir gerannt und er ist gläubig geworden. Das ist mein Kind. Und jetzt bitte ich dich für den, für diesen Onesimus, der dir einst unnütz war. Klar. Entlaufener Sklave hat keinen Wert. Jetzt aber dir und mir nützlich ist, den ich zu dir zurückgesandt habe, ihm, das ist mein Herz. Ich sage noch einmal, auf Grundlage des Gesetzes hätte Paulus ihn nicht zurückschicken dürfen. Wenn man das 5. Buch Mose liest, dann gibt es eine Stelle, wo es heißt, wenn ein Sklave entlaufen ist und er hat Zuflucht gefunden, dann darf man ihn nicht wieder ausliefern. Was hätte Paulus alles machen können? Paulus hätte erstmal einen Brief zu Philemon schicken können. Hätte ihm alles erklärt und mal geguckt, wie der Philemon überhaupt reagiert. Paulus hätte ihm auch einen Brief schicken können. Hör mal Philemon, du kennst ja auch die Stelle aus dem 5. Buch Mose. Der Onesimus ist jetzt bei mir, der hat bei mir Zuflucht gefunden. Du weißt genau, nach Paragraph so und so darf ich ihn nicht mehr hinschicken. Thema ist erledigt. Er hätte auch sagen können, naja, ich schicke mal Tychikus und er kann mal so mit Philemon verhandeln, dann kommt er wieder zurück und sagt mir genau, was jetzt los ist. Das wären alles, sag mal, mögliche Wege gewesen. Es wären sogar Wege gewesen, die gar nicht dem Wort Gottes gegenüber verkehrt wären. Es wären aber schwache Wege gewesen. Es wären geistlich ganz, ganz schwache Wege gewesen. Und deswegen geht Paulus hier den höchsten geistlichen Weg, der möglich ist. Der sagt zu Onesimus, hör mal Onesimus, du bist mir wirklich nützlich. Aber du weißt genau, dass du noch Schulden hast. weil du etwas vor deiner Bekehrung gemacht hast, was nicht so gut gewesen ist. Du, ich gebe dir jetzt einen Brief mit und ich gebe dir Tychikus als Begleiter mit. Und du gehst jetzt bitte zurück zu Philemon, dass diese Sache brüderlich geklärt wird. Du, das war nicht einfach für den Onesimus. Für Sklavenflucht stand die Todesstrafe, laut römischem Gesetz. Trotzdem ging er diesen Weg. Und jetzt macht der Apostel Paulus was ganz Interessantes. Der sagt, hör mal, der war dir mal unnütz. Jetzt ist er dir und mir nützlich. Ja, wieso ist er denn dir nützlich? Ich möchte doch gar nicht mehr, dass der als Sklave bei dir arbeitet und trotzdem ist er dir nützlich. Ja, natürlich. Weißt du warum? Weil du ihn jetzt wieder zu mir schicken kannst. Das heißt, du schickst ihn freiwillig zu mir. Und das ist nützlich für dich. Warum? Weil du selbst nicht kommen kannst. Das heißt, du schickst ihn als deinen Stellvertreter zu mir, dass er sozusagen an deiner Stelle mir dient. Mensch Philemon, was ist der dir nützlich? Lies das mal, anders können wir diese Verse nicht verstehen. Vers 13, den ich bei mir behalten wollte, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Philemon, ich wollte diesen Onesimus eigentlich bei mir behalten, der ist mir so nützlich. Weil du ja nicht kannst, dann kann er mir an deiner Stelle, kann er dann bei mir arbeiten. Dann sieht das aus, als käme er von dir. Aber Philemon, ich möchte das lieber mit deinem Einverständnis machen. Und damit das Einverständnis nicht irgendwie gezwungen aussieht, schicke ich dir auch diesen Onesimus wieder zurück. Und jetzt kannst du ganz frei entscheiden, was dein Wunsch ist. Aber ohne dein Einverständnis, Vers 14, wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Nicht wahr? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht jemand, der Gott was aus Zwang gibt, sondern mit einem fröhlichen Herzen Gott etwas gibt. Und Gott ist ja so groß, dass er das, was wir ihm geben, das sieht Gott ja so, als käme es von uns. Ja, im Chroniker, im Alten Testament heißt es, dass Gott uns aus seiner Fülle gegeben hat. Und aus seiner Fülle geben wir Gott. Das heißt, alles, was wir Gott geben, hat Gott uns vorher geschenkt. Und trotzdem sieht es Gott so, als käme es von uns. Das ist die Gnade Gottes. Und genauso ist das hier. Hier hast du diesen Onesimus. Und ich hoffe sehr, dass du ihn mir gibst, weil ich ihn dringend für den Dienst brauche. Aber damit das Ganze ganz klar freiwillig ist und nicht gezwungen aussieht, das ist das, was in dem Herzen von dem Paulus ist. Du, so löst man Probleme unter Geschwistern. Nicht, indem man versucht, dass irgendeiner meint, er hätte recht. Sondern, dass man wirklich versucht, den Weg der Liebe zu gehen. Das heißt überhaupt nicht, dass man Sünde durchgehen lassen muss. Darum geht es gar nicht. Das macht der Apostel Paulus hier klar. Da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Vielleicht ist er deswegen eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen mögest. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Was ist denn der Unterschied zwischen Sklave und Bruder? Nun, das Verhältnis Herr-Sklave gilt nur eine begrenzte Zeit. Nämlich nur so lange, wie beide noch leben. Wenn einer von den beiden nicht mehr lebt, ist das Verhältnis Herr-Sklave zu Ende. Aber das Verhältnis Bruder, das hat Ewigkeitswert. Das besteht ewig. Und darum sagt er, dass das eine viel, viel höhere Stufe ist. Als ein besonders für mich, wie viel mehr aber auch für dich, sowohl im Fleisch, das ist wieder die Beziehung Herr-Sklave, als auch im Herrn, das ist die Beziehung Bruder. Wenn du mich nun für deinen Genossen hältst, so nimm ihn auf wie mich. Jetzt kommt es. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Es geht hier nicht Liebe um jeden Preis und dass man Dinge, die nicht in Ordnung sind, gut redet. Das ist nicht Liebe. Liebe kann auch schon mal Strafe bedeuten. Ein Vater, der seinen Sohn liebt, den züchtigt, den straft er. Aber es geht trotzdem darum, dass es in der Gesinnung, in einem Herzen voller Liebe ist. Und so sagt der Apostel Paulus, wenn noch eine Schuld offen steht, sag mir Bescheid, ich komme dafür auf. Aber, sagt er, Vers 19 hatte ich schon, ich will bezahlen, dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Also ähnlich wie 1. Petrus 2, Vers 24, wohin gelenkt wird auf den Herrn Jesus, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist hier die Gesinnung dieses Apostel Paulus. Wir wissen nicht genau, wie der Brief geendet hat. Aber man sieht noch einmal, wie lieblich er endet. Da ich deinem Gehorsam, ich sag mal, auf Basis der Liebe vertraue, so habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du mehr tun wirst. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge. Und jetzt sieht man wieder, wie sensibel der Apostel Paulus dieses Thema angeht. Er sagt nicht, bereite mir eine Herberge bei dir. Er sagt auch nicht, bereite mir eine Herberge bei dem und dem Bruder. Er sagt, Philemon, bereite mir eine Herberge, wenn ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Aber wo ich schlafe oder wo ich wohne, das bestimmst du. Es hätte ja sein können, dass Philemon nicht so begeistert ist von dem Brief von Paulus. Und dann wollte Paulus sich ihm nicht aufzwängen. Kann auch sein, dass Philemon das super fand, was Paulus geschrieben hat, was ich am ehesten glaube. Und dass er ihn gerne aufgenommen hat. Aber man sieht die Weisheit in der Formulierung des Apostels. Bereite mir eine Herberge. Philemon, du kannst entscheiden, ob ich bei dir oder lieber bei jemand anders, wie ihr das gerne möchte, logieren soll. Zeigt uns das, ich sage es noch einmal, nicht etwas von dem Herzen voller Liebe des Apostel Paulus? Und zeigt uns das nicht auch etwas, dass wir unsere Worte mit Bedacht wählen müssen? Ein falsches Wort kann schnell etwas kaputt machen. Hier schrieb wirklich jemand unter der Leitung des Geistes. Und das schimmert zwischen diesem Brief ganz klar hervor. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener. Das ist ein anderes griechische Wort als das Wort Gefangener in Vers 1. Vielleicht wäre aus einem ganz anderen Grund im Gefängnis. Wir wissen das nicht. Wir kennen eigentlich gar nicht so richtig von dem Vorleben von Epaphras. Es grüßt Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, die Mitarbeiter. Und er endet dann wieder mit diesem herrlichen Ausdruck: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Ich denke, auch wenn wir sehr schnell darüber geflogen sind, wir haben vielleicht ein klein wenig verstanden, was wirklich Liebe untereinander ist. Und was für ein liebliches Miteinander ist. Und dass das auf gar keinen Fall auf Kosten der Wahrheit passieren soll. Und überhaupt nicht auf Kosten der Heiligkeit. Aber dass der Apostel Paulus das in diesem Brief durch die Leitung des Heiligen Geistes geschafft hat, Liebe zu offenbaren und gleichzeitig die Heiligkeit auch ganz klar zu wahren. Der Einzige, der das vollkommener gemacht hat, das war unser Herr am Kreuz von Golgatha, wo es einmal heißt, Friede und Gerechtigkeit haben sich geküsst, Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Das passierte am Kreuz von Golgatha, wo die vollkommene Heiligkeit Gottes offenbar wurde und wo man der vollkommenen Heiligkeit Gottes gerecht wurde und wo gleichzeitig die vollkommene Liebe Gottes ausfloss. Dort am Kreuz. Und hier sehen wir den Apostel Paulus als den Nachahmer Christi. Ein kurzer Brief. Lernen wir von diesem Brief und es wird uns geistlich beflügeln.